Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Lora, liebe Freundinnen und Freunde von Philosophie aktuell. Ich spreche heute über das Thema gegen den anschwellenden Wutgesang für den Mut zur demokratischen Eigentumsgesellschaft. Wir leben in ungewöhnlichen Zeiten. So ist auch dieser Vortrag im Stil eines Briefes gehalten, ungewöhnlich, sowohl im Ton als auch im Ziel. Ich will mit Ihnen im Gespräch bleiben, im philosophischen Diskurs, den ich in dieser Corona-Zeit so sehr vermisse. Er ist persönlich gehalten, dieser Brief und diese Rede, weil viele Zuschriften und Anfragen existenzielle Fragen berühren. Das hat mich zu dieser Antwort inspiriert. In diesen Fragen klang immer wieder die Suche nach der richtigen Haltung in falscher Zeit durch. Ja, nicht nur die Zeiten fühlen sich falsch an, falsch erscheint uns auch vieles in der Lebenswelt der anderen, der Mitbürger. Differenzen brechen auf dort, wo wir sie bisher nicht vermuteten. Ich nehme einen anschwellenden Wutgesang in diesem Streit wahr. Ihm ist nur mit dem Mut zur Demokratie zu begegnen. Aber was ist noch klar in diesem Streit? Wer klärt auf? An wen kann man sich noch halten? Wo doch das gewohnte Leben fraglich geworden ist. Woraus speist sich die Kraft zur richtigen Haltung? Wo es nur noch um Haltung und nicht mehr um Vernunft und Wahrhaftigkeit geht, dort kippen Haltungen leicht ins Haltlose. Wir haben es dort mit Halbwahrheiten, Gerüchten und mit Verleumdungen zu tun. Kritik in ihrem Wortsinn ist die Kunst, Fehler zu finden und die Kunst, aus Fehlern zu lernen. Das sollte unser Ziel und Weg sein. Die Methode, um an dieses Ziel zu kommen, ist immer die Prüfung von Entwicklungen. Stattdessen stoßen wir heute auf das Phänomen des ganz großen Misstrauens. Hinter jeder Aussage wird eine Hinterlist vermutet. List und Hinterlist zu entlarven, war und ist die Aufgabe der Philosophie. Daran darf es keinen Zweifel geben, wie schon Descartes sagte. Skepsis ist immer angebracht, aber sie darf nie zur Zerstörung des Vertrauens in die Vernunft führen. Verlieren wir das Vertrauen in den Willen zum Leben, in unserer demokratischen Gesellschaft, dann haben wir alles verloren. Unsere Freiheit, unser Eigentum an der Zukunft. Also unsere Kreativität und unseren Eigensinn. Im aufklärerischen Vertrauen und an ihm zu arbeiten, dazu dient dieser Brief und diese Rede. Aber ein vertrauensvoller Kontakt entsteht nur in der Nähe zu den Problemen der anderen. Also möchte ich euch auch in der Nähe zu den Problemen aufsuchen und bei ihnen bleiben, die uns alle angehen. Probleme, die jeden von uns auf eine ganz besondere Art und Weise herausfordern. Zunächst eine kurze redaktionelle Einleitung, eine Vorbemerkung zu der Serie von Vorträgen, die ich heute beginne und die mit diesem Vortrag eben nur den ersten Teil umfassen. Ich will Ihnen hier kurz eine Inhaltsangabe und eine Zielbestimmung geben. Wir leben in einer neuen Anfangszeit der dritten kybernetischen Moderne, nicht in einer Endzeit. Die zweite, die industrielle Moderne, ist in der Tat zu einem gewissen Ende gelangt, aber sie ist im eigentlichen Sinne nur eine Übergangsphase und Übergangszeit zur dritten kybernetischen Moderne. Nun wollen uns die Restauratoren diese Übergangszeit als Endzeit einreden und erklären, dass die demokratische Gesellschaft eine alte Gesellschaft ist, die zum Untergang geweiht ist. In dieser Serie von Vorträgen möchte ich diese Umkehrung der Geschichte als eine Lüge entlarven. Die neue Tyrannis spricht wie die alte Tyrannis immer dann, wenn sie auf die Demokratie trifft, von einer Untergangsgesellschaft der Demokratie. Dieses Gerede gibt es, seit es die Demokratie in Athen vor 2000 Jahren gab, seit sie dort entstand. Dagegen gilt es eben, die Wahrheit der demokratischen Geschichte zu mobilisieren. Die Demokratie ist die Aufstiegsgesellschaft par excellence. Das möchte ich Ihnen auch in dieser Serie von Vorträgen zeigen. Die Demokratie steht in Wahrheit gegen die neue Clangesellschaft in China und den neuen russischen Feudalismus unter Putin. Diese beiden Gesellschaften sind Untergangsgesellschaften. Hier nun stoßen wir auf das neue Strukturproblem der globalen Welt. Zwischen der neuen Clangesellschaft in China und der neuen russischen Feudalgesellschaft steht die Demokratie als das dritte Modell für die Welt. Das jedoch ist ihre Chance und gleichzeitig ist es ihr Problem. Denn in ihrem Innern wenden sich viele Demokraten von der Demokratie ab. Das allerdings ist ein altes Problem. Auf dieses alte Problem bin ich in meiner Forschungsarbeit über die griechische Demokratie gestoßen. Dieses Thema zieht sich als Strukturproblem durch alle demokratischen Entwicklungen bis zu unserer heutigen Demokratieproblematik. Die neue Tyrannis, mit der wir es im Augenblick aus zu tun haben, möchte die Aufstiegsprozesse der Demokratie in der globalen Welt umdrehen. Von Orban über Trump bis Bolsonaro sehen wir innere Verfallserscheinungen der Demokratie. Diese Verfallserscheinungen werden von den neuen Tyrannen genutzt, um den Demokraten einzureden, dass sie in einer Untergangsgesellschaft leben. Tatsächlich sind die Übergangsphänomene innerhalb der demokratischen Gesellschaft von der Industriegesellschaft zur digitalen und globalen Wissensgesellschaft problematische Prozesse. Aber es sind schöpferische Prozesse, ihnen ist eine schöpferische Kreativität eigen. Diesen Eigensinn zu zerstören, setzt die neue Tyrannis an. Sie entfaltet eine zerstörerische Schöpfung. Dieses Phänomen zu ergründen und Gegenmittel zu diskutieren, dazu zählen diese Sendungen auf Radio Lora und der Brief, den ich an Sie schreiben werde. Wir sehen zurzeit innerhalb der Demokratie einen Meinungskampf. Es geht um ihr Wesen und ihre weitere Existenz. Die Bürger spüren eine Zeitenwende. Sie verstehen aber nicht, dass sie es sind, die im Mittelpunkt dieser Wendezeit ihrer Demokratie stehen. Sie verstehen nur die Beschleunigung ihrer Existenz. Sie fühlen sich überfordert. Alles scheint möglich, nichts mehr wirklich im Fluss dieser Wendezeit. Was gestern noch gültig war, ist es heute nicht mehr. Was gestern noch als Wahrheit akzeptiert wurde, das wird heute als Lüge denunziert. Von Menschen, die wir gestern noch als unsere Freunde betrachteten und die es in der Tat waren, von ihnen wirst du heute misstrauisch beäugt. Aus dem friedlichen Meinungsstreit unter demokratischen Freunden wurde oft der gegnerische Kampf der Meinungen. Selbst in der ältesten Demokratie unserer Epoche, in England, ist mit dem Brexit der Wahn der Selbstzerstörung ausgebrochen. Aus Egoismus ist Rechthaberei geworden, aus Wahrheitssuche die wahre Lüge. Die ökonomischen und politischen Vorteile rechtfertigen jeden Betrug am Bürger und am Wähler. Finstere Zeiten sind das. Mit ihnen hat die Ideologisierung der Wahrheit eingesetzt. Die eigene Idee ist wahr, weil erfolgreich, die andere Idee vom Leben falsch, weil pekuniär erfolglos. Ja, die Nächstenliebe, der Altruismus, wird nach diesem Muster als das moralisch Böse diffamiert. Er schade dem Streben nach Nützlichkeit und falle dem Nützlichkeitsstreben eben dem Utilitarismus in den Arm. Wir erleben also die Umkehrung von Gut in Böse, also die Aufwertung des erfolgreich Bösen als des ökonomisch Guten. Das ist der Kern der Ideologisierung, der Wahrheit als der Wahrheit des Eigennutzers. In ihr ist eine abgrundtiefe und zerstörerische Feindschaft in den westlichen Demokratien ausgebrochen. Ich charakterisiere diese Haltung als zerstörerische Schöpfung. Bei Nietzsche werden wir ihrem Wesen auf die Spur kommen. Sie ist das destruktivste Element unserer Kultur. Aus ihrer Quelle schöpften bisher jede Tyrannis. Aus ihr speist sich auch die Tyrannis unserer Tage. Seit dem Kampf um die Kernenergie nehme ich einen anschwellenden Wutgesang in unserer demokratischen Gesellschaft wahr. In der Klimadebatte ist die Wut weiter angeschwollen. In all diesen Debatten brach eine zerstörerische und undefinierbare Feindschaft aus. Sie richtete sich gegen den humanen Fortschritt in den erfolgreichen Gesellschaften des Westens. Dieses Denken betrachtet die Humanität als schädlich. Aber das Abhärten des Herzens im harten Durchgreifen hält es für nützlich, weil erfolgreich. Das massenhafte Ertrinken im Mittelmeer ist eine Schande für die Werte unserer Kultur. Aber es wird weggeschaut. Es ertrinken ja nur Werte, die auf dem Papier von Verfassungen stehen. Wer die irrsinnige Armut und die Kinderarbeit in der dritten Welt thematisiert, der wird als Gutmensch denunziert. Das würden nur Leute zu ihrem Thema machen, die ihre eigenen Interessen nicht vertreten können. Die Welt sei doch brutal und inhuman. Ja, das ist sie vor allem in solchen Reden. Eröffnen wir die humane Gegenrede. Unsere demokratische Lebenswelt ist der Gegenentwurf. In ihm existiert ein wunderbarer Wille zum Leben und Überleben als Weltbürger. Leider spielen in diesem Meinungskampf die Vernunft und die Humanität zunehmend eine untergeordnete Rolle. Ich weigere mich, diesen Tatbestand zu akzeptieren. Aber ich sehe auch, dass all die Aufklärungsarbeit, auch die meine, der letzten Jahrzehnte am Wesen dieses Konfliktes vorbeigegangen sind. Etwa seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges findet eine Debatte im Untergrund unserer Demokratie statt. Zeitlich sind wir damals in die Phase der globalen Moderne eingetreten. Aber innerlich haben wir alle nicht verstanden, was dieser Prozess mit unseren Seelen macht. Jetzt ist dort die Kluft aufgebrochen. Es geht um das Wesen unserer Werte. In der demokratischen Bürgerschaft ist weltweit ein teils wütender Kampf für den Stillstand oder den Fortschritt ausgebrochen. Zwei Bürgerfraktionen liegen miteinander im Streit. Die eine sucht den humanen Fortschritt und die Bewegung der Geschichte. Sie streitet mit den Anhängern des Stillstandes. Diese Fraktion wiederum teilt sich in die Wütenden und in die Irrealen. Die Irrealen wollen den Rückschritt in die gute alte Zeit. Diese Irrealität können sie sich erlauben, weil sie die alten Kriege, Hunger- und Pestzeiten nicht erleben mussten. Neben den Irrealen gibt es die Restauratoren. Sie wollen den politischen Rückschritt in die Vormoderne. Ihre Bewunderung gilt der Clan- und Feudalgesellschaft in ihren neuen Formen. Einmal als Wiedergeburt der Clangesellschaft im kommunistischen China. Dann als die neue feudale Gesellschaft Russlands, Putin. Zwischen diesen beiden Restaurationsmodellen entsteht nun im Westen eine neue nationalistische bis faschistische Fraktion. Sie hüllt die Demokratie von innen aus, bewusst oder unbewusst. Diese Bürger streben eine fossile Tyrannis an. Sie verehren die neuen Führer von Le Pen über Salvini bis Orban und Trump. Dieser Typus des autoritären Herrschers bedient sich nicht nur dem Wunsch nach Lenkung und Entlastung. Er baut auf das Phänomen des Stillstandswunsches und der Ablehnung der demokratischen Anstrengungen. Die Öffentlichkeit diskutiert dieses Phänomen als eine Müdigkeit an der Demokratie. Das halte ich für die falsche Schlussfolgerung. Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Leserinnen und Leser, sprechen wir nun über die Macht des Unsichtbaren. Man kann diese Krise am Beginn der dritten Moderne nur persönlich begreifen, weil man sie auch nur persönlich beantworten und bewältigen kann. Ich glaube, seit der Flüchtlingskrise hat sich etwas aus dem Untergrund unserer Befürchtungen in den Vordergrund geschoben. Die Furcht ist ausgebrochen wie ein wildes Tier. Die Furcht vor der Zukunft, vor dem Unsichtbaren. Die Armut und der Hunger, der Überlebenswille der Menschen in der dritten Welt war unsichtbar. Er fand ja jenseits der Wohlstandsmauern des Welthandels statt. Vom Welthandel haben auch chinesischen Arbeiter, wenn auch ungleich, profitiert. Ist nicht China zur größten Industrienation aufgerückt? Haben die Näherinnen in Bangladesch nicht auch teilweise am kapitalistischen Wohlstand und der Weltökonomie teilgenommen? Wenn auch gerade bei ihnen zu sehen ist, wie ungleich der Wohlstand verteilt wird, so zieht sich ein Paradox durch die Weltökonomie. Sie erzeugt ungeheuren Reichtum, verteilt ihn aber ungleich. Doch der unterirdische Wandel war nur die eine Seite der weltweiten Unsichtbarkeit. Aber schon damit konnten viele Bürger nicht umgehen. In der Flüchtlingskrise ist die Unwahrheit dieses Weltbildes dann unübersehbar deutlich geworden. Die Armut brandete mit der Flüchtlingswelle 2015 an die Gestade unserer wohlhabenden demokratischen Welt. Und wir haben bis heute keine Antwort darauf gefunden. Viele Bürger zeigen nur Abwehr und Hass auf die Flüchtlinge, nicht auf die Fluchtursachen. Nun hat sich in der Corona-Pandemie das Unsichtbare und seine Macht noch einmal gesteigert. Keine Mauer, kein Mittelmeer, kein Rio Grande kann das Unsichtbare des Virus aufhalten. Wie verhalten sich in dieser Wendezeit die Bürger zu ihrer inneren Furcht vor der Veränderung? Die einen fürchten das Virus zu sehr, die anderen leugnen die Furcht vor ihm und bagatellisieren die Gefahr. Corona sei nur eine leichte Grippe, so sagt Bolsonaro. Und wenn es die Leugner dann auch noch persönlich trifft, dann geraten zwar die wahren Lügner aus dem Tritt, so der englische Premierminister Boris Johnson, aber dafür treten andere in die Position der Verleugnung der Wirklichkeit ein. Die Wirksamkeit der neuen Wirklichkeit wird geleugnet. Das ist das zentrale Thema der wahren Lüge unserer Zeit. Das ist die Trump-Methode. Die anderen Methoden bestehen darin, das Problem kleinzureden oder kleinzurechnen. Selbst solche, die zur Hochrisikogruppe gehören, rechnen mir vor, der wirtschaftliche Schaden der Industriegesellschaft ist doch größer als der gesundheitliche Nutzen für die wenigen. Und als ich ihnen darauf sagte, aber du gehörst doch zur Risikogruppe, du schützt dich doch auch, warum gehst du nicht hinaus und bringst das Opfer deines Lebens, du könntest doch für die Leugnung sterben. Was sagen diese Leute dann? Ja, da hast du recht, einfach so sterben will doch keiner. Neben den kühlen Rechnern gibt es noch die Fanatiker der Wut, wobei viele von ihnen zu Recht ihr wirtschaftliches Überleben ins Spiel bringen. Sie stellen die Ökonomie in Rechnung mit dem Tod jener, die sowieso in einem halben Jahr sterben würden, so Boris Palmer, der Bürgermeister aus Tübingen. Auch hier gilt, man stirbt kein statistisches Jahr, sondern immer ein wirkliches Leben. Auch die Ökonomie stirbt, wenn wir keinen Weg aus der Krise finden, die uns der Sensenmann stellt. Wir müssen mit dem Corona-Tod einen Weg ins Leben finden. Einen Weg, der rational ist, der den neuen Irrationalismus auf allen Seiten überwindet. Diesen Weg können wir nur mit den Mitteln der Vernunft und mit dem Mut zur Aufklärung erfinden. Damit stehen wir vor dem großen Mysterium jeder Lebenszeit, unserem Verhältnis zum Tod. Jeder muss sein eigenes Verhältnis zum neuen Corona-Tod finden. Er ist rechnerisch in den Schaubildern der Virologen, Epidemiologen sichtbar geworden. Mit den Särgen der Verstorbenen, die das italienische Militär in LKWs aus den Quarantänegebieten von Bergamo abtransportierte, war jeder von uns veranlasst, sich von diesem Tod sein eigenes Bild zu machen. Das neue Verhältnis von Leben in Viruszeiten kann nur im Mut zur Zukunft und in der Verbindung zum Leben entstehen. Liebe Freunde, liebe Leserinnen und Leser, die Corona-Pandemie ist eine Krise des demokratischen Systems. Ich bin es seit nun mehr 50 Jahren gewohnt, mit Ihnen offen und frei zu sprechen, zu debattieren und zu streiten. Habe keine Auseinandersetzung gescheut, habe dabei auch Fehler gemacht und sie korrigiert. Mit Heinrich Heine, der diese Worte sagte, befinde ich mich dabei in guter Gesellschaft. Daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern. Nun werde ich seit der Corona-Krise zunehmend auch noch als Vertreter des Systems wahrgenommen und angegriffen. Ich, der Alt-68er, der Studentenführer und ehemalige Maoist, soll ein Vertreter des Systems sein. Tatsächlich bin ich so frei zu sagen, die Merkel-Regierung ist keine Diktatur auf deutschem Boden. Außerdem ist es in der Tat unsere Demokratie, die diese Regierung mit ihren Mitteln verteidigt. Sie macht dabei Fehler, die sind in der Politik nicht geschenkt, aber auch dort menschlich. Machen Sie, mache ich, machen wir keine Fehler. In der Hauptsache und vor allem in der Hauptrichtung der Demokratie liegt diese, unsere Regierung, richtig. Der Überzeugung bin ich. Diese Regierung verteidigt das Eigentum und den Eigensinn einer bürgerlichen Gesellschaft. Darin stehen wir auf demselben Boden, dem des Grundgesetzes nämlich. Mein Eintreten für die bürgerliche Gesellschaft verstehen manche meiner alten dogmatischen Freunde nicht. Für viele bin ich zu einem Ärgernis geworden. Darüber beschwere ich mich nicht. Auch habe ich keine Morddrohung erhalten, wie so viele Systemvertreter in der Regierung und den Medien, der sogenannten Lügenpresse. Neben dem Ausbruch des persönlichen Irrationalismus in dieser Krise stört mich aber etwas sehr. Es ist der ständige Versuch, die Politik der eigenen Regierung zu vereiteln. Es ist unsere Regierung. Sie versucht alles mit ihren Mitteln, um uns alle so gut wie möglich aus dieser Krise herauszuführen. Dabei macht sie Fehler. Weil es unsere demokratisch gewählte Regierung ist, sind es auch unsere Fehler. Weil es unsere Politiker sind, müssen wir die politischen und ökonomischen Handlungen alle zu tragen haben. Und deshalb haben wir auch das demokratische Recht und die Pflicht, ihre Folgen zu kritisieren und zu diskutieren. Das steht für mich außer aller Frage. Ohne jedoch einen Vergleich der Corona-Statistiken aufzumachen. Es ist doch augenfällig, dass wir durch diese Krise, die noch nicht vorbei ist, vergleichsweise besser gekommen sind als alle anderen Länder. Aber was sind schon Vergleiche? Was ist die Todesrate durch Corona in anderen Ländern, selbst wenn uns Menschen aus jenen Ländern erklären, ich würde lieber gerne hier in Deutschland leben, bei euch, und wenn es sein muss, auch sterben. Das ist allemal besser, als im Chaos zu leben, das unsere Herrscher anrichten. Selbst solche Reden ignorieren viele Bürger. Warum? Weil sie das Fremde der Welt immer noch weit hinten im Kaukasus sehen, wie Goethe das ironisch im Osterspaziergang Faustens einmal anmerkte. Daran hat die Pandemie allerdings alles geändert. Sie geschieht grenzenlos hier und jetzt, überall weltweit in einer neuen Gleichzeitigkeit. Eigentlich lässt sich die neue unsichtbare Realität nicht mehr verleugnen. Die Realität des Unsichtbaren zwingt zur Anerkennung einer neuen, gleichfalls unsichtbaren Struktur der Welt. Eigentlich zur Anerkennung der sozialen Unordnung und Ordnung. Denn eines ist uns doch allen klar geworden. Der Streit um die Masken, er dreht sich nicht nur um die Anerkennung oder Leugnung einer Ordnung der gesundheitlichen Vorsicht. Aber was ist dann eigentlich, uneigentlich, der Sinn dieser Leugnung? Was wird verdrängt von den Bürgern, was sogar verleugnet? Verdrängt wird, dass ein politischer Systemwettbewerb ausgebrochen ist. Wer kann das Virus am effektivsten bekämpfen? Welches politisch-ökonomische System besiegt das Virus und schafft gleichzeitig den Spagat zwischen Gesundheit und wirtschaftlichem Erfolg. Chinas Clangesellschaft, der neufeudale Zarismus oder das auf fossile Ausbeutung der Erde und der Menschen beruhende oligopolistische System Trumps. Alle konkurrieren sie miteinander. Aber nun zur entscheidenden Frage. Was verdrängen die Bürger? Ihre Orientierungslosigkeit in diesem Kulturkampf. Manche realisieren nicht einmal, dass sie in einem dritten System leben, das in einem tödlichen Kampf mit den beiden anderen Formen der Tyrannis steht. So ist das demokratisch-föderale und auf den weltweiten Fortschritt orientierte System der digital-kybernetischen Moderne orientierungslos geworden. Es wankt auf der Basis der weltweiten Wissensökonomie und der Wissensgesellschaft in die Zukunft. Das demokratische System hat den geistigen Anschluss an die Kraft seiner Quellordnung, an die eigene Quellstruktur und Quellpraxis verloren. Das ist unser Problem. Auch wenn meine Freunde das nicht mehr hören können, die Quelle der bürgerlichen Ordnung ist das Eigentum an sich selbst und an den Dingen zum Leben. Die Ordnung lebt nur so lange, wie sie im Eigensinn der Bürger tagtäglich durch die schöpferische Kraft erneuert wird. Die Gefahr für die Demokratie liegt nicht in der Macht und Brutalität unserer Feinde. Die Gefahr droht uns aus der Demokratie Faulheit. Aus dem Wunsch, die Anstrengung der kreativen Schöpfung abzugeben, anstrengungslos leben zu wollen, sich führen zu lassen und machtlos zu sein und Opfer zu werden. Die Verführung und der Weg zur Aufgabe der Demokratie, sie droht und bedroht uns aus der geistigen Faulheit der Bürger. Diese Wahrheit über unsere Dekadenz mag niemand gerne hören. Die bürgerliche Dekadenz liefert uns aber den zerstörerischen Schöpfern aus. Die modernen Tyrannen wollen die beiden alten Ordnungen wiedererrichten. Nur wenn wir Täter werden und keine Opfer mehr sein wollen, nur wenn wir Schöpfer unserer Vorderwelt gegen die zerstörerischen Schöpfer der Hinterwelt sein wollen, nur dann können wir unseren Wohlstand und unsere Freiheit ausbauen. Wer nur verteidigt, der hat schon verloren. Dieser Grundsatz gilt in dem gegenwärtigen Kulturkampf, der auf dem Feld der Wissensgesellschaft stattfindet.